Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das werdet ihr gleich sehen. Meine Schwachheit und seine Kraft. Das ist ein gutes Team. Nun ist es so, dass Missionar, was euch euer Pastor schon warnend gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Missionar ist in vielen Teilen der Welt eins der schlimmsten Schimpfworte. Unser Mitarbeiter in Israel sagt, Missionar, der Begriff Missionar ist schlimmer wie irgendein Schimpfwort in Israel. Denn in Israel sagen sie, die Deutschen in den KZs, die haben die Körper getötet, die Leiber vergast. Die Missionare töten die Seelen. Und darum das schlimmste Schimpfwort ist, wenn da ein Missionar auftaucht. Nun, manchmal sind junge Leute, wenn sie auch mit uns im Team unterwegs sind, ganz stolz, ich bin Missionar. 6 Wochen. Und dann sind sie wieder bei McDonald's zurück oder was weiß ich wo. Auf jeden Fall, im Sudan, bitte gebraucht das Wort nicht. Was sie ist, weiß sie. Und den Moslems brauchen wir nicht verraten, was wir sind. Vorgestern, wir sind mit Simon unterwegs die letzte Zeit, ich bin kein Apostel, aber so einen jungen Timotheus hat man mir zugesellt. Nein, ist gar nicht so jung, ist Vater von 4 Kindern. So viel habe ich noch nicht geschafft. Auf jeden Fall sind wir zusammen. Und wir fuhren da gerade auf den Parkplatz in Heilbronn. Und da rief mich jemand an und er sagte, bitte bete für uns. Bei uns in der Gemeinde, das ist in Tübingen, da hat sich ein junger Moslem bekehrt, der ein ziemlich erfolgreicher Sportler ist. Ein international bekannter und beliebter Sportler. Und der hat sich bekehrt und gibt Zeugnis über Jesus. Und nun ist das bekannt geworden und die drohen ihn, ihn umzubringen. Und er sagt, die haben nicht nur erfahren, dass der sich bekehrt hat zu Jesus, sondern die haben auch erfahren, dass ich ihn zu Jesus gebracht habe. Und so haben sie ihm mitgeteilt, wir haben einen Albaner gefunden, der ist bereit, dich umzubringen. Er sagte, betet für mich. Er sagte, ich habe das der Polizei gemeldet und da haben sie gesagt, wir werden alles tun, was wir können, aber wir können Ihnen keine Sicherheit garantieren. Oh, sagt er, das war mir eine prophetische Rede. Menschen können keine Sicherheit garantieren. Es gibt gefährliche Plätze. Und wenn das schon in Deutschland so ist, dass die deutsche Polizei einen nicht schützen kann vor fanatisierten Moslems, wie viel mehr in solchen Ländern? Worauf du angewiesen bist, liebe Schwester, hör zu, den einen Satz und dann kannst du deine Koffer packen, innerlich so. Ihr wisst, schlapp geht auf die Reise, was nehme ich alles mit? Nein, nimm mit, was du brauchst, ist die Leitung des Heiligen Geistes. Absolut. In solchen Ländern muss man wissen, man kann dem Heiligen Geist vertrauen und das ist wichtig, dass man dem Heiligen Geist vertraut. Als ich im Sudan war, wir haben ja diese Schule da schon gehabt, da waren andere Leiter, bevor deine Mutter dorthin kam. Und wir haben die Schule besucht und nächsten Tag wollten wir die anderen Missionsstationen besuchen. Und wir hatten, weil die dort kein Fahrzeug haben, stellt euch vor, ein Missionar ohne Auto Und so haben sie dann ein Auto gemietet für den Tag, dass wir unterwegs sein konnten. Und morgens kam also unser Mitarbeiter, begrüßte mich und ich spürte, ich habe in der Hand, die er mir reichte, einen Zettel. Setzte mich ins Auto und guckte, was da auf dem Zettel stand. Und da stand drauf, bitte im Auto rede nichts über Mission, über irgendetwas. Und ich wusste Bescheid, dieser Taxifahrer, wer immer, was immer er war und was immer er wollte, eine Warnung an mich, bitte rede nicht über unseren Dienst, den wir hier machen. Nun muss ich bekennen, ehrlich, dieser Zettel war mir eine doppelte Aufforderung. Ich dachte, der Kerle braucht extra. Aber Herr, gib mir eine Gelegenheit, mit diesem Mann über dich zu sprechen, um das Werk nicht zu gefährden. Der hat uns dann hingebracht an den ersten Platz. Weiß nicht, dauert es so anderthalb, zwei Stunden, hat im Auto gesessen und gewartet auf uns, um uns weiterzufahren. Und als wir wiederkommen zum Auto, sitzt dieser Mann und liest den Koran. Und ganz plötzlich kommt mir unüberlegt, heute wüsste ich das, damals habe ich es nicht gewusst, ganz plötzlich kommt mir der Gedanke, ich sage, hallo, was machst du? Ja, liest den Koran. Ich sage, was ist die Tageslesung von heute? Guckt er mich an. Und der Übersetzer sagt, ja, was gibt es ein Wort so für den Tag im Koran? Ja, sagt er. Na, ich sage, und was ist die Losung von heute? Da liest er vor. Gehorche Mohammed und glaube an das Evangelium von Jesus. Hallo, habt ihr gehört? Das war im Februar. Ich weiß jetzt nicht genau den Tag. Ich habe nachher nachgeprüft, das stimmt. Gehorche Mohammed und glaube an das Evangelium von Jesus. Ich sage, bist du ein gehorsamer Moslem? Oh ja. Ich sage, glaubst du an das Evangelium von Jesus? Nö, sagt er. Ich sage, dann bist du kein Moslem. Oh doch. Ich sage, wie war die Lesung von heute? Gehorche Mohammed und glaube an das Evangelium von Jesus. Ich sage, hey, du willst ein Moslem sein und gehorchst nicht, was dein Mohammed dir sagt? Er sagte, wie soll ich an das Evangelium glauben? Ich kenne das doch gar nicht. Ich sage, dann bist du noch ein schlechter Moslem. Denn ich wusste ja nicht, es hätte ja auch sein können, Tod allen Christen oder so. Ich weiß ja nicht, was er an dem Tag gelesen hat. Aber merkte, wie der Heilige Geist das zusammengebracht hat. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass ich den nicht losgelassen habe. Abends habe ich ihm Päckle gemacht, für die Frau und für die Kinder. Wir brauchten den nächsten Tag noch einmal. Und so kam er wieder. Ich sage, hast du inzwischen etwas vom Evangelium von Jesus dir zu eigen gemacht? Nein, sagte, wie, wo soll ich das denn? Ich sage, hör mal, mir tut es leid, du bist ein schlechter Jünger von Mohammed. Denn du sollst dem Mohammed gehorchen und er hat gesagt, du sollst an das Evangelium von Jesus glauben. Und er wurde immer zappliger. Eine lange Geschichte, ich mache es dir kurz. Am Abend, bevor er uns abgesetzt hat, sind wir bei der Bibelgesellschaft vorbeigefahren und ich habe ihm ein Evangelium von Jesus gekauft. Und er hat das mit Freuden angenommen, um endlich Moslem zu werden. Halleluja! So, ich kann euch sagen, ich hätte mit meinem Eifer nur vielleicht Dummheit gemacht. Aber der Heilige Geist hat das so zusammengebracht, dass ich unsere Arbeit nicht gefährdet habe und trotzdem einen Menschen aber heiß ins Gewissen geredet habe. Nämlich, wisst ihr, dass Mohammed in einer christlichen Kirche getraut wurde, dass Mohammed das Evangelium kannte, aber das Evangelium war so verfälscht in Mekka, dass er diese Religion nicht wollte. Und was die Moslems haben, ist nur der Halbmond. Und ich kann euch sagen, Verliebte und nachts freut man sich über den Halbmond. Stimmt's? Ist nicht ganz so dunkel. Oder? Ein bisschen Religion ist doch besser als diese gottlosen Kommunisten, die an nichts glauben. Das ist, was die Welt redet. Na ja, ein bisschen Religion ist doch gut. Nein. Wenn die Sonne aufgeht, guckt keiner mehr nach dem Halbmond. Stimmt's? Und das ist deine Aufgabe. Lass die Sonne Jesu Christi leuchten im Sudan. Das ist der Weg. Das ist unser Weg. Und habt keine Angst vor Moslems. Habt keine Angst. Wenn wir innerlich, betend, unsere Situationen nutzen, die Gott uns gegeben, ihr mögt denken, mögt das bitte nicht denken, dann müsst ihr nämlich Buße tun. Aber wenn jemand denkt, der Sadatschuk spinnt, noch eine Sache dazu. Pavel Sturz war dabei. Wir fahren zusammen nach China und in Frankfurt auf dem Flughafen, wo man dann so alles ablegen muss, ihr wisst, bis aufs Hemd ausgezogen und bis auf die Socken, da durch die Sicherheitskontrolle, wie ich da gehe, höre ich wie nebenan, ich gehe so durch und ich höre wie nebenan an dem Schalter, jemand sagt, Jesus hat doch gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Glaub das doch. Ich höre das, guck, sehe da drei Beamte stehen an dem Schalter. Na, ich packe meine Sachen zusammen, gehe hin, sage, darf ich an eurer Bibelstunde teilnehmen? Gucken die mich groß an. Ja, sagt er, sag doch mal hier meinen Kollegen, die sind Christen und glauben an nichts und ich bin Moslem und muss denen die Worte Jesu sagen. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt er, ich bin Moslem und ich muss denen sagen, was Jesus gesagt hat. Die schnappte mir die Hand von diesem deutschen Beamten, schnappte mir seine Hand und ich sage, ich freue mich, mitten in Deutschland einem echten Heiden die Hand zu schütteln. Die Kollegin sagt, das dürfen Sie aber nicht sagen, das ist aber eine Beleidigung. Ich sage, was für eine Beleidigung? Der glaubt doch an nichts. Und dann will er beleidigt sein, das ist ein Heide. So ist das. Und der Moslem war froh, dass ich seinen deutschen Kollegen was von Jesus erzählte. Ich habe dann raus zu meiner Tasche zurück. Man hat ja immer, was? Immer hat man Literatur dabei, stimmt? Amen. Sollen wir mal nachher Autokontrolle machen, ob ihr euer Verbandskasten dabei habt? Hallo? Ja. Wenn nicht, strafbar. Und habt ihr alle euren Verbandskasten dabei? Ja? Ja? Habt ihr auch wenigstens ein Neues Testament, eine gute Kassette von Herbert und ein Lied von seiner Marita und ein paar Traktate habt ihr dabei? Amen. Sollen wir mal jetzt Autokontrolle machen?
Ja, das wäre ganz gut.
Ja. So, ich zu meiner Tasche und hol den raus und hatte ein Buch dabei, Christsein, ja bitte, aber biblisch, ein wunderbares Buch, zufällig von Waldemar Sadatschuk geschrieben, kann ich empfehlen. Okay, und gebt das dem Heiden. Und er, ja, sagt die Dame da, ich sage, leider habe ich nur eins. Oh, sagt sie, gut, wir werden das in den Pausen zusammenlesen. Und dann kommt der Pavel Sturz, sagt der Waldemar, wo bist du? Wir müssen zum Flugzeug. Ich sag, du, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr nach China fahren. Wir haben Heiden genug hier. Zum Glück hatte der auch noch ein Buch dabei. Das haben wir dann dem jungen Muslim gegeben. Frankfurt am Main. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Mitten Heiden. Und vor eurer Tür läuft die Welt. Holst du wenigstens rein, wenn sie durchgefroren ist und keinen zum Kuscheln gefunden hat. Letztes Mal, als ich hier kam, blieb ich stehen, weil ich hier irgendwas mit der Adresse, was ist schon da, die Dame? Ich sage, hallo, ich will in die Versammlung, ich nehme sie mit. Oh, sagt sie, Entschuldigung, die kennt euch schon. Aber die Welt ist um uns herum. Wir sind mitten im Missionsfeld. Und indem wir beten, Herr, segne unsere Schwester Jasmin. Ja, Jasmin? Jasmin, wunderbar. Eine wunderbare Pflanze, Jasmin-Tee. Soll sehr gesund sein. Denkt an Jasmin. Betet für Jasmin. Aber zur gleichen Zeit sind wir auf dem Missionsfeld. Wir alle. Ich bin selber im Dezember, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Ist noch nicht ganz da von China zurück. Ich bin im Dezember in Thailand und in China gewesen und durften dort evangelisieren, zusammen mit Isaak. Kennt ihr übrigens das Buch von Isaak? Wer hat das schon mal gelesen? Junge Leute, unbedingt. Habt ihr das bei euch am Büchertisch? Müsst ihr bestellen. Der Sohn des Untergrunds. Die Geschichte von der himmlische Bürger. Nein, nein. Sohn des Untergrunds. Weiß nicht, vielleicht haben wir noch was, kann ich bei euch am Büchertisch abgeben. Habt ihr das? Ja, guckt doch mal, ob ihr es habt. Bringt mal, dass ich es zeigen kann. Müsst ihr unbedingt lesen. Müsst ihr euch am Büchertisch besorgen. Ihr könnt das bei uns über AVC beziehen. Habt ihr nicht? Sollen wir 50 schicken oder 100 oder okay. Nein, das müsst ihr lesen. Dieser junge Mann, der keine Kindheit hatte, der mit 10, 12 Jahren flüchten musste, um sein Leben rennen, ist jetzt in Deutschland und hat einen deutschen Pass bekommen und wir sind zusammen in China gewesen. Ein großes Erlebnis. Aber heute Nachmittag will ich euch gerne ein Wort Gottes lesen, was ganz neu in mein Herz kam und mich bewegt und möchte das auch in Verbindung, weil wir mit Mission heute hier in Verbindung sind, in Johannes Kapitel 12. Wer weiß, wie das Neue Testament anfängt? Wie heißt das erste Buch im Neuen Testament? Und dann? Und dann? Und dann? Johannes, hier sind wir. Johannes im 12. Kapitel, Vers 11. Da beschlossen die hohen Priester, auch Lazarus zu töten, denn seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Schöne Todesursache. Johannes erzählt, man wollte den Lazarus töten, weil wegen ihm Menschen an Jesus glaubten. Das ist doch eine schöne Todesursache. So kann man doch gerne sterben. Wenn ich sagen kann, die bringen mich um, weil wegen mir kommen Leute zum Glauben. Dieser Pastor, der mich gestern anrief in Tübingen. Nun möchte ich nur, dass ihr das im Kopf behaltet. Die Leiterschaft der Juden, die Leiterschaft Israels, ich gebrauche noch eine andere Formulierung und Bezeichnung, die Leiterschaft der Religiösen, der Frommen, wollte Jesus nicht. Und bis heute, die Leiterschaft der Religiösen, der Kirchen, wollen nicht, dass Menschen gläubig werden an Jesus. Du kannst mit ihnen Spielchen machen, religiöse Spielchen, abrahamitische Feste feiern. Vater Abraham hat viele Kinder, eins bist du und eins bin ich. Und ein bisschen Moslem, ein bisschen Jud, ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber wehe, da kommen Leute zum Glauben an Jesus. Dann lernst du sie kennen. Da hat einer Mut, bei diesem abrahamitischen Fest zu sagen, und es gibt in keinem anderen Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, außer Jesus. Und wenn du das sagst, dann bringen sie dich um. Dann schalten sie das Mikrofon ab. schmeißen sie dich runter. Und nun passiert Folgendes. Die Juden wollen nicht, dass Jesus bekannt wird. Und mein Text steht in Vers 20. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinabkamen, um am Fest anzubeten. Diese gingen zu Philippus aus Bethsaida in Galiläa und baten. Diese gingen zu Philippus aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten Jesus gerne sehen. Klingelt's? Klingelt's? Die Leiterschaft der Juden sagt: Bring ihn um! Und sie wollten Jesus umbringen, nicht nur Lazarus. Und die Heiden kommen und sagen: Wir möchten Jesus gerne sehen. Darum, wir haben nichts mit der religiösen Welt gemeinsam. Die will Jesus nicht. Aber es sind Heiden, gottlose Banausen, Atheisten, die wollen Jesus sehen. Als wir jetzt, dachte Simon erzählt das, als wir jetzt zusammen im November, muss unbedingt mal mit an unsere Mitarbeiterkonferenz, wir haben in Angars, wo wir vor 15 Jahren angefangen, du fragst, wie viele Gemeinden hat wer, wo, was, wann. Wir haben über 200 neue Gemeinden in den letzten 15 Jahren. Und bei dieser letzten Tagung waren fast 700 Mitarbeiter. Und ein junger Mann stand auf, gut, so ganz grasgrün war er nicht mehr, aber ein Mann stand auf und gab Zeugnis. Dieser Mann war der Mafia-Boss von Novosibirsk. Moskau, die Zentrale der Mafia, hatte ihn eingesetzt als Häuptling von der Mafia in Novosibirsk. Und die Polizei hat gesagt, diesen Mann wollen wir nicht fangen und nicht verhaften, sondern war freigegeben zum Abschuss, weil sie mit dem nicht bändigen konnten. Und wisst ihr, wer ihn abgeschossen hat? Woher weißt du das? Du hast recht. Der war durch Drogen und durch Alkohol und durch sein gottloses Leben so am Ende, dass er nach Hause ging, sich versteckte bei Mama und dort lag zum Glück eine Bibel. Und er fing an, sie zu lesen und preist dem Herrn. Und heute ist dieser Mann der große Bandit, Mafia-Boss, und ihr müsst euch vorstellen, Novosibirsk, ein bisschen größer wie Darmstadt, 3 Millionen Einwohner. Der Chef von dieser Riesenstadt. Dieser Mann geht heute in die Gefängnisse und predigt von Jesus. Und die Leute, wenn die den Namen nur hören, bekehren die sich schon. Weil die sagen, was? Das ist, die Heiden wollen Jesus sehen. Das ist deine Chance. Die Heiden wollen Jesus sehen. Die wollen wissen, wer Jesus ist. Und nun kommen diese Leute zum Philippus und sagen: Sir, excuse me. Oder wie immer das auf Griechisch heißt. Kann jemand? Ich weiß nur Philos und Philonada. Nicht, dass das Griechisch ist. Und Philadelphia kenne ich auch noch. Nicht nur die Käse, sondern das heißt Bruderliebe. Aber mein Griechisch ist nicht sehr weit, ja. Auf jeden Fall, du kannst ja, du hast ja Griechisch studiert, nicht? Theologe, oder? Ja, so ein bisschen nicht. Auf jeden Fall, ich kann nicht Griechisch, auf jeden Fall, ich übersetze gleich auf Deutsch. Und die haben gesagt, wir möchten Jesus sehen. Und der Philippus sagt, was? Wie bitte? Was wollt ihr? Jesus? Hallo, habt ihr nicht gehört, dass die Juden den umbringen wollen? Und ihr wollt Jesus sehen? Ja, sagt er, wir möchten Jesus sehen. Nicht er, sondern sie, es war eine ganze Gruppe. Die kommen und wollen Jesus sehen. Und jetzt stellt euch vor, könnte in Darmstadt nicht passieren, wenn irgendjemand zu dir kommt Ehrlich jetzt, Hand aufs Herz. Und der sagt, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. Weißt du sofort, was du mit ihm machen musst? Irgendjemand wüsste nicht, was er machen soll? Alles gut geschult. Ehrlich. Philippus sagt, hä? Was? Was willst du? Philippus wusste nichts anzufangen mit den Griechen, die Jesus sehen wollen. Ehrlich, wüsstest du, wenn jemand kommt, sagt, ich will mich bekehren, oh, sagst du, prima, komm her, Nummer eins. Sünde erkennen, Sünde bereuen, Sünde bekennen, das Blut Jesu in Anspruch nehmen, den Namen Jesu anzurufen, Jesus zum Herrn zu machen. Komm, machen wir sofort, auf die Knie, wüsstest du ja, nicht? Philippus wusste das nicht. Philippus wusste nicht, was macht man mit einem Griechen, der Jesus sehen will. Wüsstet ihr, was man mit einem Türken macht? Du wirst sagen, was guckst du? Was willst du? Ich will Jesus sehen. Bruder Erika, komm schnell, hier will jemand Jesus sehen. Marita, komm, bet, da will jemand Jesus sehen. Philippus weiß nicht, was er machen soll. Man muss auch vorsichtig sein. Nicht? Vielleicht sind das Spione. Aber zum Glück, Philippus wusste eins. Gehe ich doch zu meinem Bruder, André, zu meinem Bruder, zu wem ist er gegangen? Geh zu seinem Bruder Andreas. Sagt er, hey, weißt du, was wir machen sollen? Da sind ein paar Griechen, stellt euch vor, Griechen. Griechen, die zu Jesus kriechen. Jawohl. Oder Griechen, die Jesus kriechen, kriegen, ja. Halleluja. Weißt Bescheid? Gehen wir doch zu Andreas. Oh Gott sei Dank. Lieber Herbert, ich wünsche dir einen Andreas in deiner Gemeinde. Denn der Andreas, der war Spezialist als Seelengewinner. Denn Andreas war ja erst zu Jesus gekommen. Und dann findet er zufällig seinen Bruder und sagt, komm. Nicht? Komm. Und hat ihn zu Jesus gebracht. Und dieser Andreas sagt, ja, hör mal, Philippus, warum regst du dich auf? Klar, ist doch einfach, was wir machen. Bringen wir ihn zu Jesus. Hallo. Bring die Ausländer zu Jesus. Und wenn du das mit Ausländern gelernt hast, vielleicht geht das einfacher, dann bring auch die Inländer zu Jesus. Amen. Ja. Wir müssen zu Jesus kommen. Hey, brothers and sisters, how are you doing? English or Französisch? Französisch. Ja. Lila, Biblu, Prisha, Kajou, City, Grandi. Das ist alles, was ich auf Französisch kann. Drei-Punkte-Programm, eine Drei-Punkte-Predigt. Lies die Bibel, bete jeden Tag und du wirst wachsen, ja. Okay. So. Jesus liebt die Ausländer. Sag mal deinen Nachbar, der ein bisschen. Ja, Ausländer. Hey, ihr Ausländer, sagt's den Deutschen. Jesus liebt die Deutschen. Jesus liebt die Deutschen, ja. Ja. Wie in Berlin. Das eine Mädel hat gesungen, Gott ist die Liebe, er liebt auch mir. Er liebt auch mir, hat das Chor gesungen. Und die Mutter hat ihm Deutschunterricht gegeben, dem Mädchen. Und er hat gesagt, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er liebt auch mich, heißt das. Die Kleine hat sich das angehört und sagt zur Mutter, mir liebt aber auch. Was nützt es, dass die Mutter sagt, er liebt mich? Mir liebt er auch. Und dir liebt er auch. Aber du musst zu Jesus kommen. Du musst zu Jesus kommen. Hast du das gehört? Du musst zu Jesus kommen. nichts Deutsch, Türkisch, nichts Deutsch, Griechisch, nichts Deutsch, Hesse. Du musst zu Jesus kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist ein Name. Es ist einer unter dem Himmel. Das ist für Chinesen. Ich freue mich, als ich jetzt in China war, meine letzte Versammlung in Peking, Sonntagabend, in einem großen Einkaufszentrum, in einem modernen Restaurant, hatten wir die Versammlung öffentlich. Und eine der Bedienungen hat sich an dem Abend bekehrt. Und da sind Leute, die sind Manager bei Mercedes, bei BMW, bei Siemens. Die haben in Deutschland studiert, in Bonn. Und unsere Gemeinde, damals in Godesberg, die ich gründen durfte, hat sie zum Herrn geführt. Und das sind Leute mit Money, Money, Money. Und die erreichen ihre Leute, die Geschäftsleute. Und das Evangelium in China, stellt euch vor, ist bis zu der Frau des amtierenden Präsidenten gekommen. Die kommt regelmäßig in eine Hauskirche. Das ist die Kraft des Evangeliums. Ich komme gleich noch dazu. So, da ist nur ein Name. Wir wollen Jesus sehen. Und nun ist interessant, hört gut zu, nun ist interessant, als sie zu Jesus gebracht werden, wie Jesus sich vorstellt. Ich bin der Löwe von Juda. Und ich bin der König der Könige. Fallt nieder, betet mich an. Oder? Komm zu Jesus, du wirst immer jünger, verlierst alle Falten. Wirst immer. Und immer reicher vor allem. Und wirst nie wieder krank. Und stirbst an Gesundheit. Ja. Ja. Die Propheten, ihr habt ja gehört von denen. Nein. Sondern Jesus sagt zu den Menschen, wie der Weg ist, hör gut zu und schreib dir das auf, wie der Weg ist. Nämlich, Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Die Griechen wollen gerne Jesus sehen. Und was bekommen sie gesagt? Hallo, du musst sterben. Erinnerst dich noch an den Fisch? Den wollen wir fangen. Und wenn wir ihn gefangen haben, dann setzen wir ihn ins Aquarium und sagen, schönes, süßes Wasser. Bei uns, das Wasser ist besser als bei den Baptisten, nicht? Oder bei den Lutheranern oder Katholiken. Nee, du musst sterben. Und wenn du nicht bereit bist zum Sterben, verstehe, wer es versteht. Den anderen erklärt der Herbert das noch besser vielleicht. Auf jeden Fall. Du kannst nicht ein Christ sein, wenn du nicht bereit bist zu sterben. Amen. Der Sünde, deinen Gewohnheiten. Ja, ich bin homo veranlagt. Ja, da musst du sterben. Oder lesbisch. Oder Slabberzunge, nicht? Ja, meine Mutter war schon so. Und wenn du erst meinen Opa kennen würdest. Ja, ja, darum, wer zu Jesus kommt, stirbt. Und dann kannst du nicht mehr berufen auf Papa oder Mama. Ich habe gerade jetzt einen Mann gehabt und er erzählte mir einmal und ich habe mir das geduldig, wie ich bin. Ach, ich bin so geduldig. Bis mir die Geduld Faden reißt, auf jeden Fall so geduldig. Und dann hat er erzählt, ach, was er gelitten hat an seinem Vater und an seinen Brüdern und alle und alles und alles. Und dann kam er wieder und mir die gleiche Soße. Ich sage, du, hör mal, wie alt bist du? Ja, ich bin so kurz vor 60. Ich sage, was? Und du erzählst mir von deinem Vater? Bist du nicht langsam selber Vater? Und erwachsen. Ich sage, hör mir den Senf nicht nochmal an. Nun Christ. Und der Vater war so böse. Hör mal, lass den Vater im Grab. Lass die Mutter und die Oma. Und die Schwiegermama auch. Du. Und viele sind so verwundet. Ach, ich bin so verletzt. Weißt du warum? Das noch wehtut? weil du noch nicht tot bist. Einem Toten tut nichts mehr weh. Ich weiß das. Ich fühle ja auch noch manchmal was. Nicht so ganz tot bin ich auch noch nicht. Aber okay. Nein, aber versteht ihr was? Jesus sagt den Griechen, hört zu. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und wenn es nicht stirbt, was dann? Brother, tell me. Bitte? Dann bleibt es alleine. Ich bin so alleine. Kennt ihr das? Ach, ich bin so alleine. Weißt du warum? Wir sind noch nicht gestorben. Jo, hör gut zu. Wenn es nicht stirbt, bleibt es alleine. Bleibt es alleine. Ein Missionar zu sein, liebe Schwester Jasmin, du musst sterben. Und verabschiede dich gut. Du musst sterben. Deine Freundschaft, deine Verwandtschaft, deine Hobbys, dein kuscheliges Zimmerchen und die Couch und das Kaffee trinken und Plausch mit hier und da und dort, das ist schlimmer wie sterben, Missionar zu sein. Als ich jetzt in China war und ja, leider hat mich mein altes Kriegsleiden, aber ich war nie Soldat, aber mein Rücken gepackt und mein Ischias, ich hatte solche Schmerzen, war so kalt. Habe ich einen Bruder, der mit Bruder Leo zusammen im Gefängnis war. Ich sage, hör mal, wie war das bei euch im Gefängnis, um Jesu Willen im Gefängnis? Ich sage, wie haben die das Gefängnis da geheizt in dem Winter? Und er lacht, sagt er, ja, die haben uns eingeheizt. Mit Schlägen und mit Hunger. Eingeheizt. Eingeheizt. Wie kann man das ertragen? Das ist Sterben. Und wenn du dein altes Leben weiterleben willst, ich weiß, das ist keine schöne, komm zum Heiland und hurra und tralala, ist ja auch tralala. Aber die Füße waren im Stock bei Petrus, nein, Paulus. Die konnten nicht mal Hände klatschen. Aber die haben gesungen, dass das Gefängnis gewackelt hat. Merkt ihr, das ist eine andere Energie, wie Sympathie und Begeisterung. Und Stimmung, das ist eine andere Kraft. Jesus sagt, das Weizenkorn muss sterben. Sonst bleibt es alleine. Willst du alleine bleiben? Leb weiter. Leb dein Leben weiter, wie es willst. Kannst du machen, aber du wirst alleine bleiben. Aber wenn es stirbt, wird es was? Jetzt lese ich euch das, den ganzen Text. Herr, wir möchten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Andreas und Philippus aber sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer seine Seele liebt, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele, sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Denn wo ich bin, sollt auch ihr sein. Das sind die Verse von 23. Liest Wort Gottes, Original. Wort Gottes. Wenn es stirbt, bleibt es nicht allein. Ich habe eine Frage an euch. Die Christen, Christentum, wächst wie Kartoffel oder wie Weizen? Ja, ja, ich gebe euch Denkpause. Die Christen wachsen wie Kartoschki, nice, Kartoschki, Potatoes, Potata, auf Spanisch Potata, Patatas, ja, oder Papa Fritas, nicht? Wie wachsen die Christen? Was ist der Unterschied zwischen Kartoffel und Weizen?
Hm?
Mehrere. Hör mal, also das, und das müssen wir aber ins Genesbuch schreiben. Von einer Kartoffel eine neue kommt wieder, ja. Okay, du, das wäre aber die Kartoffel nicht zu bezahlen, ja. Dann warum soll man sie pflanzen? Kann man sie gleich essen, nicht? Nein, was ist der Unterschied zwischen, bitte, junger Mann dort. Richtig, die Kartoffel wächst im Untergrund, heimlich, still und leise. Und die will immer angehäufelt werden, nicht? Und viele Christen wollen immer so in der Furche leben, so schön zusammen, gemütlich. Und da kommt der Pastor und die Lobpreisgruppe und häufeln so ein bisschen an, machen den Boden so ein bisschen locker. Haben wir eine lockere Versammlung gehabt, nicht? Und jetzt wachsen wir wieder besser. Nein, Weizen fällt in die Erde. Nicht auf die Erde. Auf die Erde ist nicht genug. Nämlich, da kommen die Vögel und freuen sich und sagen, Dankeschön, gut gestreut, Herr Landmann. Manches kommt dann doch noch irgendwo richtig zur Saat über den Flugverkehr, also und über die Verdauungstrakte. Okay, aber, okay, hör zu. Das Weizenkorn ist dort in der Erde. Und führt den Todeskampf, ist dort in der Erde, fängt an zu keimen. Und das Weizenkorn hat einen Wunsch, hat eine Berufung, hat ein Ziel. Ich muss raus. Ich muss durch die Erde brechen. Stimmt's? Vielleicht festgetrampelt. Und im Winter wissen wir, der Boden gefroren. Es ist dort in der Erde. Dort stirbt es, sieht aus. Aber der Kampf, wir müssen durchstoßen durch das dunkle Erdreich. Und wie schön, 6 Wochen, 8 Wochen, weiß jetzt nicht, ist ein Landwirt da, wie lange dauert, bis das Weizen durch die Erde ist. Und dann sagt man, schau mal einer an. Halleluja, wer sowas sagen kann, der sagt, ist das nicht schön? Diese schwarze, dunkle, dreckige Erde, ist das nicht schön? Was nämlich? So ein wunderschönes Feld. Das ist die Berufung des Christentums. In China waren 1949 weniger als 1 Million Christen. Heute sind es 130 Millionen. Und die arme, armselige kommunistische Partei in China hat nur läppige 80 Millionen. Wozu willst du gehören? Zu den 130. Amen. Und es geschieht, dass dieses atheistische, buddhistische und was weiß ich wie viele Religionen von Generationen wird verändert. Und man erwartet, dass China ein christliches Land wird. Es grünt schon. Und eine Kirche, die in der Bruder Leo angefangen hat, im Verborgenen, im Untergrund, der Isaac sagte mir, hier an diesem Platz, in dieser Stadt oder kleines Städtchen, sagte, hier war mein Vater, heimliche Versammlungen. Ich durfte am letzten Sonntagmorgen, als ich noch in China war, in einer Kirche predigen, wo ein großes Kreuz auf dem Dach stand. Ein feines Gebäude, größer als dieses hier, voll mit Leuten. Und sie haben sich niemand angeschlossen. Keiner Dreiselbstkirche und keiner Ökumene und keiner ACK. Und haben gesagt, wir sind nur Jesus verpflichtet. Die Polizei hat den Bruder Leo noch gejagt und ins Gefängnis. Als sie Einweihung hatten, kam die Polizei und haben sich das angeguckt und war so voll. Und dann hat der Polizist zum Prediger gesagt, oh, es sind aber viele alte Leute hier, seid vorsichtig, dass denen nichts passiert. Und ist gegangen. Sie wissen, sie haben die Macht verloren. Die können da nicht so viele Leute ins Gefängnis stecken. Und sie wissen, die besten Arbeiter, sie wissen, die Firmen, die am besten funktionieren, am besten Gewinn machen, sind Christen, wo Christen arbeiten, wo Ehrlichkeit ist. Wir haben einen Mann kennengelernt in Peking, der ist ein Businessmann, der macht Millionen Umsätze für seine Firma. Und all die, die die verkaufen wollen, sagen, ich gebe dir 5%. Er sagte, gar nichts. Ich bin unbestechlich. Ich nehme von niemand ein Geschenk an. Und die Firma merkt das und bringt ihn immer höher zu Ehren. Und was er real verdient, dass er Missionsarbeit in der Mongolei tun kann, der Chinese. Das Weizenkorn, wenn es stirbt, kommt es ans Licht. Und wenn dann der Bauer so durch sein Weizenfeld geht, ja, irgendwo in Argentinien oder wo, Paraguay, und dann steht der Weizen so hoch, was für ein Gefühl. Das ist, was Gottes Programm ist, warum er in diese Welt gekommen ist. Und könnt euch mal vorstellen, die Apostel, die hatten kein Fahrrad und kein Flugzeug, auch noch nicht. Aber die haben es schon bis nach Spanien geschafft. Warum? Das Römische Reich ist abgelöst worden durch das Evangelium, ohne Armeen und ohne Krieg. Die Kriege hat nachher die abscheuliche, sündige Kirche geführt mit ihren Kreuzzügen. Hätten sie lieber evangelisiert, als die Moslems umzubringen. Was für eine Schande, wer Kirchengeschichte ein bisschen sich beschäftigt. Kann man sich schämen, dass man den Namen Christ trägt. Aber das war, das hat nichts mit Evangelium zu tun. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin bereit zu sterben. Nein, er hat niemand das Leben genommen. Und Jesus fordert uns nicht auf, Schwerter und Waffen zu nehmen. Sondern sagt, seid bereit zu sterben. Da ein Gläubiger im Gefängnis unter den Nazi, das war ja die gleiche Brühe, ob Kommunismus oder Nationalismus. Da hat er gebrüllt, der Vernehmoffizier hat zum Christen gesagt, wissen Sie nicht, ich habe Macht, Sie umzubringen. Da hat der Gläubige gesagt, wissen Sie nicht, ich habe Macht zu sterben. Sagt er, mach, dass du wegkommst. Hat ihn in die Zelle geschickt. Ja, was willst du mit einem machen, der Macht hat zu sterben? Der hat keine Bange mehr. Amen. So. Aber Jesus, jetzt ganz schnell. Jesus hat nicht gesagt, ich bin das Weizenkorn. So, was hat er gesagt? Jetzt möchte ich mal eure Gedankenströme prüfen. Was hat Jesus gesagt? Bitte? Ja? Was hat Jesus gesagt, was er ist? Madame? Bitte? Müssen wir doch noch Bibelstunde machen hier? Was hat hier Schwester Pastor, hier, was, bitte? Amen, warum sagst du nicht laut? 100 Punkte hat der Kandidat. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und Brot gibt es nicht ohne Weizen. So hat er gesagt, das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt, aber ich bin das Brot des Lebens. Und wer dieses Brot isst, wird ewiges Leben haben. Und wie wird aus einem Weizenkorn Brot? Wir sind sehr schnell fertig, wenn ihr schnell mitdenkt. Nämlich, Säurezeit, sagt schnell, das Weizenkorn muss, sie reibt sich die Hände, es muss gemahlen werden. Und was ist malen? Nicht mit Pinsel, sondern das Innere kommt raus, klein gemacht. Aber ich denke, so ein guter Mahlstein, nicht, oder? Marita, so ein guter Mahlstein. dein Herbert, okay, Feinmehl. Gemahlen. Und die Prediger wollen nicht mehr mahlen, die wollen immer Vollkornbrot, nicht? Oder besser gar nicht antasten, noch mit Spreu drum, nicht? Ja. Nein, gemahlen. Wie heißt das auf Französisch, gemahlen? Wie? Okay, so heißt das auf Französisch, ja. Ja. Gemahlen. Und wenn es dann gemahlen ist, was dann? Jetzt, dass die nicht nochmal 100 Punkte kriegt, sagt Schwester. Dann bitte, der Bruder kriegt die 100 Punkte. Kneten. Oh, wir sind so gern geknetet, ja. Nein, wir wollen Wellness, also streichel mich so ein bisschen. Das ist, da gehe ich hin, das ist so ein lieber Prediger, der streichelt einem so schön. Vom Streicheln gibt es kein Brot, sondern geknetet. Und der olle Satan hat Klauen genug, uns zu kneten. Stimmt's? Aber lass dich durchkneten. Ach, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt gibt es ein bisschen Ruhe zum Aufgehen, nicht? Um in den Ofen geschoben zu werden. Habt ihr schon mal Brot gebacken? Oder könnt ihr nur Brot essen? Wir sind nicht berufen, nur Brotesser zu sein, sondern Bäcker zu sein. Und Bäcker heißt, der weiß, morgens ist er schon um 4 Uhr da. Die Kunden kommen erst um 7, aber der Lehrling ist schon um 5 da. Und er muss kneten. Nicht? Vielleicht der Schweiß ist mit, darum schmecken die Brötchen so gut. Original vom Bäcker, nicht? Ja. Jetzt weißt du alles, was du bist. Willst du noch gehen? Willst du immer noch gehen? Nein. Und wenn du dann, wenn es dann nämlich im Ofen ist, mindestens Oberhitze wie viel? 250, Unterhitze 300 oder umgekehrt? Dann wird es gebacken. Und jetzt ganz schnell bringt Jesus das Weizenkorn. Gemahlen in Gethsemane. Stimmt's? Geknetet in Gethsemane. In dem Ofen des Zornesglut wegen unserer Sünde auf Golgatha. Stimmt's? Was für ein wunderbares Brot ist er geworden, als er rauskam aus den untersten Örtern. Brot des Lebens, Brot zum Leben, unser Jesus Christus. Ja, und meine Schwestern und Brüder, das ist unsere Berufung, nicht nur die Missionarin. Unsere Berufung, Brot zu werden. Wir, hört zu, jetzt kommt ein Satz, den habe ich, glaube ich, noch nie gesagt in meinem Leben. Aber jetzt sage ich ihn, komm mir so. Wir stopfen das Maul der Feinde mit Brot. Und dann bleiben ihnen die bösen Worte weg. Weil die auf einmal merken, Halleluja, das ist aber gutes Brot. Wir stopfen denen das Maul. Und wir werden vielleicht zerbissen, zerkaut. Das ist ein Bild, das habe ich mir nicht ausgedacht. Jesus sagt Weizenkorn und Brot. Und ich kann mir nur ausrechnen, was zwischen Weizenkorn, das in die Erde fällt, und Brot dazwischen ist. Und das ist unser Leben. Wir möchten bestenfalls ein Keks werden. Nicht? Ach, die Leute sagen, war das aber schön. Schlapp, schlapp, schlapp. Aber du stirbst dran an Keks. Du brauchst Brot. Oh, Christus, 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 du Lamm Gottes. Du Lamm Gottes, du Lamm Gottes. Komm zu deinem Kreuz. Christus, du Lamm Gottes, du bist Weizen in die Erde gefallen. Herr, du bist durch den Ofen der Glut der Strafe des Gerichtes gegangen. Du bist hindurchgegangen durch den Backofen der Trübsale. Aber Halleluja, du bist das Brot für die Welt. Du bist das Brot des Lebens. Und meine lieben Freunde, bleiben wir im Gebet. Gerade jetzt möchte ich fragen, wer ist heute in dieser Versammlung, der noch nicht bewusst Jesus Christus aufgenommen hat wie Brot? Die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen. Aufnahmen, nicht annahmen. Brot, das du annimmst, belastet dich. Wenn du 10 Kilo Brot nach Hause tragen musst, wirst du bald müde. Viele haben Religion angenommen. Aber Jesus ist nicht etwas zum Annehmen, sondern zum Aufnehmen. Stimmt's? Der Unterschied, Brot annehmen und aufnehmen, kennt ihr. Das eine macht satt, das andere macht müde. Und es gibt so viele müde Menschen, die nur Religion angenommen haben. Ich bitte dich, wenn du heute Jesus annehmen möchtest oder vielleicht neu aufnehmen möchtest, weil du genug Schnackwerk in der Welt probiert hast und kennst den Geschmack von Brot nicht mehr. Bitte dich, komm hier nach vorne, hier stehen die Mitarbeiter, die werden gerne für dich beten. Wer möchte Gebet, komm doch gerade. Einfach während wir so vor Gott stehen oder sitzen, komm doch gerade nach vorne. Wir möchten mit euch beten. Wer ist da? Komm, im Namen Jesu. Wer wird der Erste sein? Sag, kommt, betet für mich. Mein Freund, komm. Wer immer. Oh, sagst, ich bin schon 5-mal da gewesen. Komm lieber 7-mal, als dass du 1-mal auslässt. Komm hier, komm, bleib gleich hier bei dem Pastor. Er wird mit dir gleich beten. Warte einen Augenblick. Das sind andere, die kommen. Im Namen Jesu. Komm, die erste Frucht von der Aussendung unserer Schwester. Jemand kommt, sagt, Herr, ich will dir gehören. Ist da jemand da? Aber du kennst deine Gemeinde, sag du es nochmal, vielleicht gehorchen sie dir besser.
Wenn du bisher als Weizenkorn in irgendeinem Sack, in einem Gemeindesack gehangen hast, ja, dann bist du zu nichts zu gebrauchen. Irgendwann kommen die Würmer und fressen das auf. Aber wenn du sagst, ich will Frucht bringen, ich will sterben und ich will Frucht bringen, viel Frucht bringen, dann solltest du kommen. Ich will sterben und viel Frucht bringen. Das geht ganz besonders auch an Gläubige.
Ja.
Wir müssen all diesen, unseren Egoismus einfach mal aufgeben. Jesus kam und gab sein Leben. Er gab sein Leben, er war nicht egoistisch. Im Gemeindesack, nicht sterbend, nützt du niemandem was. Aber wenn du stirbst, dann kommt viel Frucht. So, komm noch einmal, wer das mir sagt, ich will mein Leben aufgeben. Lass mich das auch nochmal sagen. Wisst ihr, wir sind heute natürlich auch durch Lehre und die ich auch gut finde, dass wir sagen, Menschen, die verletzt wurden in der Vergangenheit mit ihrer Seele und all diesen Bereichen, dass da Heilung kommt. Aber ich muss dir auch sagen, als ich junger Christ war, ich habe das nicht kennengelernt. Aber ich bin aufgewachsen in einem Zuhause, da war nur Gewalttat. Mein Vater, der hat mich im Stall angebunden und ausgepeitscht als kleinen Jungen. Und er war bis später auch im Gefängnis. Ich bin ja 3-mal vorbestraft. Und als ich mich das letzte Mal im Gefängnis bekehrte, da war das Erste, als ich rauskam, was ich tat. Mein Vater hat mich nicht besucht, der wollte mich umbringen, der wollte mit mir gar nichts zu tun haben. Aber als ich im Gefängnis kam, war einer der ersten Wege, die ich tat, ich ging ans Telefon, habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, würdest du mir bitte vergeben, wo ich kein guter Sohn war? Und dann hat er gesagt, ja, Junge, ich war ja auch nicht. Die aus der Gemeinde wissen, dass so ist. Wir sind, verstehst du, niemand hat mir gesagt, bitte deinen Vater um Vergebung. Ich kam wegen meiner Schuld, wegen meiner Sache. Und weißt du, was passiert war? Jesus war in meinem Leben. Ich habe ihn aufgenommen. Und ich habe gesagt, das Erste, was ich mit tun werde, der Mensch, der mir am schlimmsten zugesetzt hat, ich möchte ihm vergeben und ich möchte wissen, dass er entlassen ist. So, verstehst du? Und dieses immer nachtragen, das ist nicht sterben. Das ist überhaupt nicht sterben. Ich trage dem noch, der hat mich nicht gegrüßt, der hat komisch geguckt, der hat dies. Das ist nicht sterben. Aber wenn du sagst, ich will heute mal Schluss machen mit diesem religiösen Geplänkel, auch wenn es Zungenreden, Sprachenreden Menschen sind, aber dieses, ach, ich bin immer der Benachteiligte, dann musst du dich echt bekehren. Dann musst du umkehren, weil das ist ein ganz verkehrtes Leben. Das ist nicht Nachfolge Jesu. Das ist sein eigenes Leben. Und die Folge wird sein, dass du weiter verlierst. Deshalb verlierst du auch bisher. Und du wirst weiter verlieren, wenn du davon dich nicht abkehrst. So, bevor wir einfach auch beten für die, die hierher gekommen sind, noch eine letzte Einladung. Komm, du kannst heute ein neues Leben beginnen. Ich bitte alle, die, dass ihr mal hier so in die Mitte kommt, die ihr nach vorne gekommen seid. Und ich möchte auch sagen, ich beobachte Menschen. Ich beobachte auch hier Gottesdienste. Und ich will dir ganz sagen, wenn du ein Mann bist, hört mir gut zu, wenn du ein Mann bist, dann bist du nicht hier, um Frauen zu verführen, sondern um Jesus nachzufolgen. Und wenn du eine Schwester bist, dann bist du nicht hier, um gerade Menschen, die aus der Hölle entronnen sind, die sich bekehrt haben, ihnen den Kopf zu verdrehen und dich vielleicht offenbusig noch an sie ranzuwerfen. Da musst du Buße tun. Weil das ist absolut fleischlich. Und ich beobachte solche Dinge und ich finde diese Dinge abscheulich. Da sind Männer, die sind gerade der Hölle, dem Tod, dem Verderben entronnen. Und dann gibt es Frauen, die schmeißen sich ihnen buchstäblich an den Hals. Und davon musst du dich bekehren. Du musst echt sterben. Du musst echt sterben. Hallo? Du musst echt sterben. Und das musst du dich abwenden von. Weil Jesus hat grausam dafür gelitten. Es war nicht leicht für ihn. Okay. Ich bitte mal einfach so, wie viele Mitarbeiter haben wir dann jetzt hier? Okay, wir werden einfach jetzt beten. Vielleicht kann einfach jemand ein bisschen Piano spielen. Wir müssen ja jetzt gar nicht singen. Einfach Piano spielen. Und dann wollen wir. Und wenn du in deinem Platz bist, oder Simon, lassen Simon doch ein bisschen. Ja, sie, okay, gut. Also auf jeden Fall, wir wollen beten und du kannst in deiner Reihe beten. Und lass uns wirklich Zeugen Jesu sein. Die Bibel sagt nicht, wir sind nicht da, um einander zu reizen und zu verführen und dummes Zeug zu machen, sondern hier geht es um ernste Dinge. Jesus starb, weil wir sonst in die Hölle gingen. Und wir wollen Menschen, die gerade entronnen sind, nicht wieder zu Fall bringen. So, das musst du tun. Wir haben das in unserem Gemeindegründung immer, seit diese Gemeinde gegründet ist. Da sind Männer gewesen, die haben Gott so stark erlebt. Aber da kam irgendeine christliche Frau und die hat den Bein gestellt, den jungen Gläubigen. Manchmal alte, gläubige Frauen, lange Jahre gläubig und haben ihn zu Fall gebracht. Bis heute sind die Männer ungläubig. Und da muss man sich von abwenden, bekehren. Verstehst du? Denn du musst wissen, jeder Mann, der hier ist, gehört Jesus. Und jede Frau, die hier ist, gehört Jesus. Verstehst du? Das ist seine Tochter. Und wenn du sie haben willst, musst du ihn um Erlaubnis fragen, um es mal so zu sagen. Es ist seine Tochter. Hallo? Da können wir nicht einfach Spiel machen. Gut. Halleluja. So, wendet euch doch mal den Mitarbeitern. Lasst uns mal zusammen. Ja, rückt mal ein bisschen näher hier, dass ich sehe auch, wer dazu ist, die Mitarbeiter seid ganz hin. Lasst uns mal zusammen beten und dann werden sie einzeln auch mit euch noch beten. Ja? Sag, Herr Jesus. Sag einfach mal, Herr Jesus. Ich habe verstanden, was du heute gesagt hast. Und ich bin hier vorne, weil ich entschieden bin, als ein anderer Mensch hier herauszugehen. Und ich bin heute Abend hier nicht nur, um dich anzunehmen. Ich nehme dich auf. So viel in Aufnahmen, sagst du. Die bekamen Macht, Kinder Gottes zu sein. Heute entscheide ich mich, zu sterben. Ich entscheide mich, meinem bisherigen Leben zu sterben. Und ich will dir, Jesus, nachfolgen. Ich will mit dir leben. Es tut mir leid, Herr, dass ich dich so oft beleidigt habe. Du hast mich erkauft mit deinem Blut. Aber ich habe es dir nicht gedankt. Vergib mir bitte. Ich wende mich heute von der Sünde ab. Ich wende mich ab von aller Verführung anderer. Und ich sterbe heute. Ich gebe mich heute in den Tod. Und ich danke dir, Jesus, dass neues Leben hervorbrechen wird. Und ich werde nicht mehr auf der Verliererseite sein, weil ich mein altes festgehalten habe, sondern ich werde auf der Seite sein, die das Leben gewinnen. Und ich werde viel Frucht bringen. Herr, ich vergebe auch denen, die mich beleidigt haben, die mich verletzt haben, die mich vielleicht sogar misshandelt haben. Ich vergebe jedem, der an mir schuldig geworden ist, so wie du mir vergeben hast. Und ich rechne es nicht mehr zu. In Jesu Namen. Und nun wasch mich in deinem Blut, Herr. Ich gehe heute in die Erde. Das alte Leben ist vorbei. Neues beginnt. In Jesu Namen. Hallelujah.